Hallo und herzlich willkommen zur 147. Episode des Computerbase Podcasts CB-Funk. Mein Name ist Fabian und ich habe mir heute meinen Kollegen Andi geschnappt. Hallo.
Hallo.
Denn du hast vor ein paar Tagen einen sehr interessanten Artikel, einen sehr chaotischen Artikel, zu chaotischen Zuständen meinte ich, im Glasfaserausbau in Deutschland geschrieben. Wir ahnen schon alle, um welche Themen es da eventuell gehen könnte. Und außerdem, wo du schon im Podcast bist, darf natürlich ein Thema nicht fehlen. KI.
Oh. Oh.
Wir schauen mal drauf, wie es aktuell aussieht. 3 Jahre nachdem ChatGPT gestartet ist. Wir schauen uns an, was Microsoft da eventuell vorhat. Was funktioniert, was nicht funktioniert. Warum das so ist eventuell. Das Thema bietet sich mal wieder an, denke ich. Ja, Andi, dann erzähl mir mal, wie bist du überhaupt auf dieses Glasfaserthema gestolpert? Es gibt ja bereits einen Artikel, ich habe es erwähnt, der ging am 28.11. online, hat auch schon über 250 Kommentare gesammelt, hat viele interessiert, diese Story, viele konnten auch eigene Geschichten beisteuern. Aber wie bist du denn auf diese Geschichte gestoßen?
Genau, also das Thema startet im Prinzip vor meiner Haustür, weil wir haben hier momentan die Baustelle vorm Haus und da wurde auch die Außenwände aufgebuttelt und bei dem Anlass wurde unser Telefonkabel angegraben. Telefonkabel wurde gefackt, musste geflickt werden und konnte auch nicht sofort wieder neu verlegt werden, weil da eben die Baustelle war. Und seit 2022 haben wir auch ein Glasfaserkabel direkt am Haus liegen. Das wurde damals durchgeschossen, seitdem hat sich nichts getan. Glasfaser haben wir immer noch nicht. Und im Endeffekt hatten wir dann über mehrere Monate links neben der Haustür ein schwarzes Telefonkabel hochgehen und rechts ein helles Glasfaserkabel. Und bei dem Kontext hat dann jemand von der Baustelle erzählt, dass in seinem Segelflugverein auch seltsame Glasfaser- und Internetprobleme gibt und hat mir dann den Artikel von dem Kreisanzeiger weitergeleitet. Und dadurch bin ich auf das Thema aufmerksam geworden und auch direkt hellhörig geworden, weil die Ecke, wo dieser Segelflugplatz liegt, kenne ich vom Radfahren. Und das ist eine wunderschöne Ecke zum Mountainbiken, weil da fährt man bei der Nähe des Flugplatzes in den Wald rein und man fährt da wirklich 12 Kilometer durch den Wald und es ist nichts, absolut nichts. Also eine sensationelle Ecke, um Rad zu fahren. Da ist wirklich nicht viel los. Und da habe ich gedacht, es kann nicht wahr sein, dass da 8 Kilometer durch den Wald gebuddelt wird.
Ja, also nichts ist da jetzt nicht mehr. Ne? Das ist jetzt ein Glasfaserkabel.
Genau. Ja, wunderbar. Und Jan, da wurde halt gesagt, das darf nicht wahr sein. Und deswegen habe ich mich das immer genauer angeschaut und dachte eigentlich, ich mache nur eine kurze News über den Kreiszeiger-Artikel, so nach dem Motto Kurzmeldung, was passiert auf dem Land. Aber ich wollte halt auch verstehen, was dahinter steckt. Und dann bin ich da so langsam dahinter gekommen und immer tiefer eingestiegen. Gut.
Dann stellt sich jetzt natürlich als erstes die Frage, warum hat man denn 8 Kilometer oder wie viel war es? Wo kommen die 8 jetzt? Doch hier, 8 Kilometer. So, ich dachte gerade schon, die habe ich mir jetzt halluziniert, aber nein, die stehen da ja tatsächlich. Warum hat man denn diese 8 Kilometer Glasfaser durch den Wald verlegt?
Also los geht das Ganze im Jahr 2017 und da hat der Landkreis Gießen Glasfaserförderung beantragt. Die wollten insgesamt 1000 waren es, glaube ich, entlegene Liegenschaften im Landkreis verbinden, also Höfe, Schulen und so weiter, also besondere Liegenschaften. Und dazu zählt auch dieser Oberseener Hof. Der ist im Landkreis Gießen drin, liegt aber direkt an der Grenze zum Vogelsbergkreis. Und da beginnt nämlich das Problem an dieser Geschichte, weil im Laufe dieses Förderungsprozesses wurde offenbar festgestellt, wir können nicht über den Landkreis Gießen diesen Hof mit Glasfaser anbinden, weil die historische Netzinfrastruktur, also die historischen Telefonleitungen und die ganze Backbone-Infrastruktur läuft über den Nachbarvogelkreis, über das Städtchen Schotten. Ergo, man musste von dort aus den Hof anbinden. Und da kam es dazu, dass man statt 2 Kilometer vom Nachbarort 8 Kilometer durch den Wald gebuttelt hat. Und das war halt die erste Entscheidung. Und dann ging es dann weiter dann sind die Jahre anscheinend ins Land gestrichen. Wann genau was war, konnte ich nicht nachvollziehen. Auf alle Fälle im Jahr 2024, also letztes Jahr irgendwann im Frühjahr, haben dann die Segelflieger, die direkt an dieser 8 Kilometer Baustrecke sind, festgestellt, hey, hier passiert was.
Also die haben das gemerkt, weil quasi vor ihnen die Straße aufgerissen wurde.
Weil da auch die Techniker schon unterwegs waren, genau. Und dann haben die sich dahinter geklemmt, haben gesagt, hey, wenn ihr hier ausbaut, bindet uns doch direkt an. Dann war erstmal die Frage, wer ist für den Ausbau zuständig, wer kümmert sich? Und dann, das hat mir dann, ja, bin ich dann, Moment. Genau, als erstes wurde dann bei einem anderen Netzbetreiber angefragt, der hat sich zuständig erwiesen und dann ist man bei der Telekom gelandet. Und die Telekom konnte dann weiterverweisen, erstmal nach Schotten, an die Kreisverwaltung. Das hat dann auch nicht funktioniert und irgendwann ist man dann bei Gießen gelandet aber genaue Antworten haben die nicht bekommen. In der Zeit wurde das Ganze, wurde dann irgendwann der Graben gezogen, Trasse verlegt, etc. Und immerhin der Techniker vor Ort hat mitgedacht, hat gemeint, hey, wenn das Glasfaserkabel direkt vor eurem Haus vorbeigeht, also man kann im Artikel ja mal die Bilder anschauen, das ist im Prinzip die Straße, rechts geht das Glasfaserkabel vorbei, links steht das Haus. Das sind eine Strecke von 7 Metern. Und dann hat zumindest dieser eine Techniker gesagt, okay, wir legen euch zumindest mal die Muffe direkt vor die Hütte, damit das dann später nicht so aufwendig ist. Aber dann passierte nichts. Die Ausbauarbeiten gingen voran, die Ausbauarbeiten wurden abgeschlossen. Aber die Frage war jetzt, wie bekommt der Segelflugplatz an seinen Glasfaseranschluss? Bedarf ist da vorhanden, weil bislang nutzen die einen Hybrid-DSL-Anschluss, der per Oberleitung aus einem anderen Nachbarort kommt. Und das ist eine kilometerlange Strecke. Da kommen bei denen ca. 1,5 Mbit oder sowas in der Art an. Also eigentlich nicht ausreichend mehr. Wenn da irgendwo einer ein Update fährt, ist die Leitung dicht.
Ja,
Hybrid heißt ja, das Mobilfunk dabei. Da besteht aber das Problem, dass man der Sendeturm im benachbarten oder in der Nähe gelegenen Naherholungsgebiet ist. Und wenn da am Wochenende viel los ist, ist dementsprechend die Kapazitäten weg. Das heißt, genau wenn die segeln wollen, haben sie eigentlich fast keine Kapazitäten oder keine Breitbandanbindung, beziehungsweise überhaupt irgendeine Internetanbindung.
Ja, ja.
Und dann hatten die noch diverse Probleme unterwegs zu lösen. Unter anderem bei der ersten Anfrage wurde festgestellt, ihre Adresse existiert nicht. Also der ganze Flugplatz war bei der Telekom nicht oder sonst anderem Anbieter nicht vorhanden. Dann mussten sie erstmal versuchen, dieses Problem zu lösen, was dann auch irgendwann geklappt hat. Mittlerweile findet man den Flugplatz, zumindest hin und wieder. Es ist wohl immer noch nicht astrein, wie mir erzählt wurde. Was aber auch ein Problem ist bei den Hybridanschlüssen, weil wenn die Adresse nicht sauber zugeordnet wird, sondern einfach gesagt wird, okay, hier habt ihr eine Adresse, aber bei uns auf der Karte ist die 3-4 Kilometer woanders, wird man einem anderen Funkturm zugeordnet, was dann wieder diesen ganzen Hybridanschluss erschwert. Also ja, die haben schon mit dem bestehenden Anschluss große Baustellen und mit dem Glasfaser kommen sie jetzt erstmal auch nicht weiter.
So, das heißt, die Situation ist jetzt erstmal zu Beginn deiner Recherche, da ist ein 8 Kilometer langes Kabel verlegt, direkt an diesem Flugplatz vorbei. Es geht zu einem einzelnen Haus.
Einem Hof, gut ist das. Das sind so 3-4 Häuser sind das, aber ich weiß nicht genau, was alles Wohnhäuser und was Scheunen sind.
Wie viele Personen auch immer da wohnen. Denn die mussten über eine Landkreisgrenze hinweg.
Genau.
Aus dieser Stadt Betzenroth angebunden worden, obwohl Altenhain direkt daneben liegt, das kleine Dörfchen. Stellt sich natürlich auch noch nebenbei die Frage, was ist eigentlich da die Internetsituation?
Die haben mittlerweile Glasfaser von einem lokalen Netzbetreiber bekommen, der eigenwirtschaftlich ausgebaut hat.
Okay, und von wo kommt das Kabel dann da?
Das war nicht rauszufinden.
Ach so, okay. Das heißt, im Zweifelsfall hätte man auch von da ein Kabel ziehen können zu diesem Hofgut und hätte sich die 8 Kilometer Wald gespart.
Zumindest jetzt ist da ein Backbone da, aber...
Okay. Also man sieht schon, da wird alles perfekt koordiniert zwischen den verschiedenen Akteuren. Also jeder spricht sich ab oder halt nicht. Jetzt ist aber doch die Muffe, dankenswerterweise, weil der Techniker mitgedacht hat, direkt vor dem Flugplatz schon im Boden. Das heißt, das 8 Kilometer lange Kabel, das würde eventuell nicht nur für 3 Häuschen reichen. Das hätte ja garantiert genug Kapazitäten für diesen Flugplatz. Wo ist jetzt das Problem? Warum kann man da nicht einfach den Anschluss legen?
Weil es einfach nur ein Hauptverteiler ist oder ein Hauptkabel, was da entlang geht, wie mir die Telekom auf Anfrage erklärt hat. Und da kann man nicht einfach beliebig einen Anschluss dran setzen. Das heißt, das wurde mir auch von unabhängigen Glasfasertechnikern bestätigt, man muss dazu im Prinzip einen neuen Netzverteiler aufbauen, also diese ganze lokale Infrastruktur, mit dem Haushalte erstmal überhaupt angebunden werden, wenn da ein großes Glasfaser ankommt, das müsste man auch für diesen Flughafen dort errichten. Und zwar nur speziell für diesen einen Flughafen. Und normalerweise wären da ein paar Dutzend Haushalte mit so einer Infrastruktur abgedeckt.
Außer bei diesem Hofgut, denn das sind ja auch nur 2-3 Häuschen und die haben ja auch so einen Verteiler, oder nicht?
Also
Ja,
müssen sie
aber
haben.
das ist dann wahrscheinlich geförderter Ausbau und da zahlt dann im Endeffekt dann der Staat die Kosten, denke ich mal. Also da weiß ich auch nicht genau, wie da die Technik vor Wurf aussieht. Deswegen, ich hätte noch viel mehr Zeit in die Recherche reinstecken können, aber irgendwann muss ich dann auch mal sagen, okay, also hier ist jetzt auch mal dann, ja, das Erkenntnisinteresse erreicht, sagen wir es mal so dann. Ja, also das ist ja wieder eine Situation, wo man im Endeffekt eine Frage sich beantwortet und es tun sich mindestens zwei neue Fragen auf,
Genau.
ne?
Aber theoretisch wäre halt die Möglichkeit, man könnte von diesem Netzverteiler, der dann bei dem Hofgut ist, könnte man ein Kabel wieder zurückziehen. Da könnten dann aber die Dämpfungs- und Längengrenzen könnten dann ein Problem sein. Also von außen lässt
Also,
sich auch gar nicht so einfach bewerten, was da das Problem ist.
bei 8 Kilometern, ne, es hat schon einen Grund, warum das halt ein entsprechendes Backbone-Kabel ist und
Ja,
kein
deswegen.
handelsübliches, ne, aber
Genau. Und das ist noch der weitere das Problem an der Sache ist, es geht hier um einen geförderten Ausbau. Das heißt, gefördert werden nur einzelne Adressen. Und in dem Fall müsste halt der Flugplatz Schatten, müsste von der Telekom separat ausgebaut werden. Und dann müsste die intern ihre Buchhaltung alles, was über diesen Flugplatz läuft, abrechnen. Separat und aus diesem Förderprogramm herausrechnen.
Also du meinst jetzt, falls man diese Muffe, die da vor Ort wäre, nutzen würde,
Genau.
was in einem privatwirtschaftlichen Ausbau, falls der Flugplatz das selber bezahlen würde, komplett unwirtschaftlich wäre, weil die Infrastruktur da viel zu teuer für wäre, für diesen einen Abnehmer. Aber wenn man das tun würde, dann hätte zusätzlich noch die Telekom ein Problem, weil dieses Kabel, das 8 Kilometer Kabel durch den Wald, nur dann gefördert wird, wenn es auch tatsächlich nur für dieses Ausbauziel, das gefördert wird, nämlich diesen Hof, verwendet wird.
Nee, das wird immer gefördert, aber du musst dann die Kosten oder die Umsätze, die mit diesem Segelflughafen sind, die musst du rausrechnen. Und
Genau.
wenn es sich um eine Förderlandschaft handelt und man da Umsätze rausrechnen muss, wird das mit Sicherheit nicht kein bürokratiearmer Prozess sein.
Naja, und wahrscheinlich könnte man jetzt mal vermuten, dass das Ganze sowieso ohnehin nicht finanziell oder wirtschaftlich für die Telekom ist, dieses einzelne Hofgut da mit 8 Kilometern Backbone-Kabel durch den Wald anzuschließen, wenn es nicht gefördert worden würde. Also wenn dann die Förderung verloren geht, dann lohnt sich das Ganze auch für die Telekom nicht mehr.
Auf gar keinen Fall. Also generelles Kabel vergraben da nicht lohnenswert, weil diese ganzen Ortschaften im Umkreis, zum Beispiel dieses Altenhain, was da direkt der Ort an dem Hof ist, die sind alle noch über mit Oberleitungen angebunden. Also das sind einer der Orte, wo man noch so richtig sieht, wie die Leitungen über dem Ort verlaufen. Und ja, das ist schon ordentlich ab vom Schuss da.
So, was sind denn jetzt also hier die grundlegenden Probleme, die wir ausgemacht haben? Zum einen natürlich diese gesonderte Situation, dass der geförderte Ort in einem anderen Landkreis liegt. Oder ist es ein Landkreis?
Genau, ja. Das eine
Ja.
ist der Kreis Gießen, das andere ist der Vogelsbergkreis.
Wie der Kreis, wo halt eben das Kabel dann halt eben herkommt, ans Backbone angebunden ist. Dann das Problem, dass man, als das Ganze gefördert hat, wahrscheinlich gar nicht gemerkt hat, dass da dieser Flugplatz ist, weil die Adresse nicht existiert.
Und weil man auch einfach das gar nicht auf dem Schirm hat, weil wahrscheinlich, als das Förderprogramm geplant wurde, hat man ja nur den Kreis Gießen angeschaut und die
Ja.
Liegenschaften, die da sind. Und den Nachbarort hat ja keiner geguckt. Und als dann später die Infrastruktur geplant werden, hatte ja die Telekom im Prinzip schon den Antrag ja, bestätigt gehabt und hat ein Angebot auf einen bestimmten Antrag gehabt, bestimmte Liegenschaften auszubauen und keine sonst. Und das war sozusagen dann die Extrameter, die man machen musste, um diese eine Liegenschaft anzubinden. Aber dass dazwischen noch was ist, das war dann außerhalb sämtlicher Zuständigkeiten.
Ja, das wäre das nächste Problem. Dann kommt hinzu bürokratische Hürden, ne? Wenn die Förderung für dieses eine Ziel ist, dann darf sie nicht zweckentfremdet werden, auch wenn es der pragmatische Schritt wäre.
Beziehungsweise du darfst da nicht einfach was mitnehmen, weil es wurde halt auch staatlich gefördert und es besteht ja
Wäre
dann
dann ja
auch.
auch wieder Wettbewerbsverzerrung, ne? Das kann man
Ja.
natürlich dann auch wieder aus dem Aspekt betrachten, wenn die Telekom jetzt hier diesen Haushalt günstig anbinden kann, weil sie für was anderes gefördert wird, dann hat sie natürlich einen Vorteil gegenüber anderen Anbietern, die nicht diese Förderung in dieser Situation dann haben.
Genau, und bei so einer Regel ist ja immer der Fall, die Regeln werden ja nicht aufgestellt wegen so einem speziellen Einzelfall, sondern eher für einen allgemeinen Ausbau. Und es ist ja klar, wenn man zum Beispiel in einen Ort geht, wo 10 Häuser angebunden sind, können die ja auch nicht sagen, hey, wir machen hier eine lange Leitung verlegen und das andere, die nehmen wir dann mal so nebenbei mit einfach.
Ja. Und dann haben wir ja tatsächlich noch diese technischen Hürden von wegen, das ist ein Backbone-Kabel, da kann man jetzt nicht einfach irgendwie einen Y-Adapter anschließen, das ins Haus reinlegen, das funktioniert nicht, da muss noch Routing hin.
Genau.
Oder was heißt Routing? Also zumindest muss das Ganze halt eben aufgedröselt werden für den
Da muss halt
Haushalt.
diese ganze Netzverteilerinfrastruktur muss da separat aufgestellt werden und die wird halt normalerweise nicht für einen Haushalt aufgestellt.
Ja. Was im Endeffekt dann für den Flugplatz die Situation ergibt, dass sie jetzt Glasfaser vor der Haustür haben, aber es in keinster Weise nutzen können. Und wenn sie es nutzen wollen würden, dann müssten sie selber
Genau, denn das.
privat ausbauen lassen und entsprechend auch ein kilometerlanges Backbone-Kabel verlegen lassen für sich. Und das.
Das ist halt der Punkt an der Sache, weil die Telekom hat ihm jetzt angeboten, das gibt es das Mehr-Breitband-für-dich-Programm der Telekom, wo halt Leute selber sich Glasfaser ausbauen lassen können. Da muss man aber erstmal 500 € zahlen, sozusagen für ein Markterkundungsverfahren, damit sich die Telekom erstmal ein Bild von der Lage vor Ort machen kann. Und wenn man sich dann für den Ausbau entscheidet, werden diese 500 € auch verrechnet mit den finalen Kosten. Das Problem in dem Fall ist aber, dass der meinem Ansprechpartner von dem Verein schon signalisiert wurde, also an das große Kabel kommt ihr nicht dran, wir müssen da einen separaten Graben machen. Und das sind halt die Kosten so dermaßen hoch, das können die sich absolut nicht leisten. Das ist jetzt schon klar und ja, dementsprechend haben die da also nicht mal versucht, da einen Antrag zu stellen.
Und der Kram, ne, der ist das auch nicht so gestaltet, dass man da einfach noch ein anderes Kabel reinblasen kann oder so.
Also es sind drei Lehrerbündel drin. Also theoretisch könnte es möglich sein, aber was genau da der Grund war, habe ich auch nicht rausgefunden und es ist auch da schwer zu
Denn,
vermitteln.
also in Betzenrot müsste ja Glasfaser liegen, wenn man den Backbone-Anschluss von da genommen hat.
Ja, aber meinem
Ja, das.
Ansprechpartner wurde da vermittelt, dass er da, dass an diese Infrastruktur kann man da nicht mehr so einfach ran. Also das geht so nicht.
Okay. Ja, okay. Entschuldigung.
Muss man ihn, ich stand da auch davor und habe gedacht, so, hä, ist mir nicht ganz abschließend klar, aber da müsste man halt vor Ort sein, da müsste man die Telekom fragen, da müsste die Telekom mit einem reden und das tut sie nicht.
Also es gibt halt X Akteure, ne? Also man hat natürlich dann die Behörde und Behördenseite in beiden Landkreisen. Man hat dann einmal den Bund, der die Förderung dann entsprechend vergibt. Man hat die Telekom als den ausbauenden Akteur. Man hat die Parteien, die eventuell daran interessiert sind, dass sie da eine Anbindung bekommen. Und das dann wahrscheinlich alles noch auf verschiedensten Ebenen, wenn ich mir so eine Behörde vorstelle. Da
Genau.
geht immer irgendwo was verloren. Da reden nie alle miteinander, da denken nie alle aneinander.
Und vor allen Dingen der Punkt war zum Beispiel in dem, was auch noch in dem alten Kreisanzeigerbericht drin steht, da wurde zum Beispiel ursprünglich schon mal das falsche Förderprogramm erwähnt, über die der ganze Ausbau finanziert werden sollte. Da hieß es noch, das wäre das Mein Breitband für mich Programm. Und das existiert in der Form gar nicht. Da bin ich schon das erste Mal stutzig geworden und dachte, das passt doch gar nicht. Und tatsächlich passt es nicht. Es war ein anderes Förderprogramm. Also da haben die auch schon mal erstens keinen Ansprechpartner gehabt, also die Leute vom Segelflugplatz, sondern die haben sogar noch falsche Informationen bekommen. Woher kann ich jetzt auch nicht mal ganz verifizieren. Ich glaube, das war aus dem Gießener Bereich, aber da die Leute, die sie da am Telefon hatten, das hat auch alles nicht gut funktioniert. Also im Prinzip. Sie haben kein, es ist eine komplexe Lage, viele Akteure und sie kriegen nicht mal eine gute Auskunft. Also, dass da irgendjemand sitzt, der da den Hut auf hat und genau weiß, was da abläuft und was da gemacht wurde. Also es fehlt halt einfach, im Endeffekt fehlte da die zentrale Steuerung
Ja,
und
ja.
ja.
Also können wir das Problem als das pauschal wieder Bürokratie und Feudalismus, Föderalismus, nicht Feudalismus, abschreiben? Ist das ein Einzelfall oder haben wir das andauert? Ist das nur ein Musterbeispiel? Wie schätzt du das ein?
Also es kommt schon mal vor, ich hatte ja auch mal beim Preco angefragt, also diesen Providerverband, und die meinten also, dass ein Kabel dann nicht verlegt wird, obwohl es nur 7 Meter entfernt ist, das wäre schon ungewöhnlich und ein Einzelfall. Aber im Prinzip solche Probleme mit Kreisgrenzen, mit Gemarkungsgrenzen gibt es immer mal wieder in normalerweise abgemilderter Form. Aber bei uns in der Ecke hatten wir das auch vor 10 Jahren schon mal gehabt. Da sind in irgendeiner Ortschaft wurden, hatten drei Häuser auf einmal kein Internet mehr am Ortsrand gehabt, weil die historische Gemarkungsgrenze ist durch diesen Ort verlaufen und die waren auch an der anderen Netzinfrastruktur angeschlossen. Und als der eine Ort ausgebaut wurde, wurde der Rest, wurde im Nachbarort irgendwas abgestellt und dann standen die auf einmal leer da. Also solche Geschichten, dass diese Kreisgrenzen, alte Gemarkungsgrenzen, dass die da ja, Chaos stiften bei der Planung und dass dann teilweise Haushalte ja, hinten runterfallen. Sowas gibt es bei uns zumindest, habe ich öfters mal gehört. Also im Sinne von, alle paar Jahre taucht mal wieder so ein kurioser Fall auf hier in der Umgebung. Aber normal sind diese Fälle nicht der Klassiker beim Glasfaserausbau ist derzeit eher Subunternehmer gehen pleite. Das heißt, wenn man mit dem Vermarktungsverfahren teilgenommen hat und hatte eigentlich die Zusage für einen Ausbau, dann wartet man Monate oder Jahre lang, bis es losgeht oder wie in meinem Fall hier bei mir im Haus, dass man halt sogar schon das Kabel direkt an der Hauswand liegen hat, aber trotzdem nicht weiterkommt. Oder es gibt einen Doppelausbau, wo sich dann gegenseitig die Internetnetzbetreiber auf den Füßen stehen. Und ja, dann, wenn ausgebaut wird, wird gefuscht. Das heißt, es werden die Bordsteine aufgerissen und dann wird das wieder nur grob zugemacht. Und am Ende ist niemand zuständig, das Straßenbild wiederherzustellen. Das sind so die gängigen Probleme. Also das ist schon eher ungewöhnlich, was hier ist. Aber es ist halt so ein symptomatischer Fall, wo einfach so alles zusammenkommt. Die Kleinstaaterei, die verschiedenen Akteure, Netzbetreiber, die sich nicht absprechen, Förderprogramme, die dann...
Niemand will zuständig sein.
Genau, keiner zuständig, starre Regeln. Es ist so alles und dann im Zweifel fliegt man dann halt 8 Kilometer Glasfaser durch den Wald und bindet sonst niemanden an. Das ist dann...
Wäre es auch interessant zu wissen, wie teuer war denn dieses geförderte Ausbauprojekt für diesen einen Hof?
Müsste man da auch mal in die Datenbank gucken, ob man da was findet. Da habe ich jetzt speziell nicht nachgeschaut. Was ich aber weiß, ist noch von den Segelfliegern, dass die jetzt nach Alternativen suchen. Und ja, denen wurden dann unter anderem Sachen wie Starlink empfohlen. Da hat aber der Segelflugverein ist da nicht so begeistert von der Lösung. Speziell der Technikvorstand, der da mein Ansprechpartner war. Der ist mittlerweile Rentner, aber der war früher ein Senior Networking Ingenieur bei einem mittelständischen Unternehmen und hat da auch die lokale Infrastruktur immer mitbetrieben. Und er hat halt schlechte Erfahrungen mit Cloud-Diensten gemacht, wo dann im Prinzip ein Anbieter sitzt, der spontan den Schalter umlegen kann. Und dann läuft alles nicht mehr. Oder du hast einen kleinen Anbieter drin und Teile deines Systems funktionieren eigentlich nicht mehr. Und hinzu kommt bei denen, die bräuchten zum Beispiel eine Telefonnummer. Das heißt, wenn die Starlink tatsächlich nutzen würden, hätten sie dann wieder 2 Tarife am Laufen. Und ja, er hätte gerne einfach einen soliden, vernünftigen Anschluss. Eine vernünftige lokale Infrastruktur. Und da schaut man jetzt, wie es weitergeht. Was man da jetzt vielleicht mit dem Hybridanschluss, ob man da was optimieren kann. Oder ob der Vogelsbergkreis jetzt irgendwann nochmal geförderten Ausbau startet. Aber das ist wohl erst in einer frühen Planungsphase, wie mir mitgeteilt wurde.
Und dann wird ein neues Glasfaserkabel neben das 8-Kilometer-Kabel in den Wald gelegt und die können schön kuscheln.
Ja. Oder sie graben von einem anderen Ort nochmal hoch. Ich meine, so kannst du ja von vielen Seiten so einen Hügel besteigen.
Ach je. Ja, was kann man da als Fazit sagen? Es fällt einem schwer, da nicht einfach mit das Ganze mit typisch deutsch zu quittieren.
Das ist halt das war interessant, der Herbert Diesen, also ehemaliger VW-Chef, der jetzt im Bereich der E-Mobilität tätig ist, hat gemeint, dass da bei der E-Mobilität, bei dem Infrastrukturaufbau ein Riesenproblem ist. Kleinstaaterei, viele kleine, private, halböffentliche und öffentliche Anbieter, die alle gleichzeitig auf einem Markt unterwegs sind und sich da gegenseitig im Prinzip im Weg stehen oder gegenseitig einfach nur... Also im Glasfaser-Kontext würde man sagen, Landgewinne machen. Also ich sichere mir ein bestimmtes Stück Land. Mm-hmm. Dort baue ich auf. Und ich gucke nicht nach links und ich gucke nicht nach rechts. Und ich habe da auch nicht das übergeordnete Bild. Und ja, das ist einfach so für mich die Lehre daraus. Es fehlt einfach jemanden, der wirklich mal draufschaut und im Zweifel sagen kann, hey, guckt euch das an. Da liegt da auch noch 2 Anschlüsse hin. Ah. Es fehlt einfach der Raum für pragmatische Entscheidungen.
Gut, also das wir sind also zu einem Fazit gekommen, dass man wahrscheinlich auf 90% der Probleme in diesem Land beziehen kann. Aber dabei belassen wir es dann jetzt auch mit der Geschichte. Denn du hast ja noch ein zweites Thema mit in den Podcast gebracht.
Genau, diesmal beschäftigen wir uns mit Leuten, die sich nicht von irgendwelchen Richtlinien und aufhalten lassen.
Haben wir den schönen Kontrast. Ja.
Einfach mal machen. Ohne nachdenken, einfach machen.
Ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Kollateralschäden werden billigend in Kauf genommen, wenn es um KI geht. Und der Vater dieser ganzen Entwicklung, dieses ganzen Hypes, um jetzt wieder das B-Wort nicht verwenden zu müssen, ist ja vielleicht unter anderem mit ChatGPT. Denn der Chatbot von OpenAI ist ja nach wie vor der Platzhirsch, oder nicht? Und seit inzwischen jetzt 3 Jahren sorgt er für Trubel im Internet.
Ja, das ist halt auch immer noch kurz die Zahlen. 800 Millionen aktive wöchentliche Nutzer. Laut den Similar-Web-Zahlen der populärste Dienst mit Abstand. Also wenn es um die reine Reichweite geht. Also die meisten Nutzer werden am häufigsten verwendet. Aber das ist alles bekannt. Aber das Interessante ist jetzt weniger... alles Zahlen, die wiederholt wurden, schon tausendmal gesagt wurden, wiederholt wurden. Die Sache ist ja eher, was hat sich in den 3 Jahren verändert? Wo stehen wir jetzt eigentlich? Und was wirklich interessant ist, was mir jetzt in den letzten Wochen aufgefallen ist, weil es gab die News zu GPT-5 und 5.1, jetzt noch zu Gemini 3 Pro und Claude Opus 4.5, alles neue Spitzenmodelle und es tut sich praktisch nichts. Also das ist jetzt nicht, dass es dir tagelang die Schlagzeilen bestimmt hätten. GPT-5 noch eher, weil es eigentlich eine Enttäuschung war angesichts der Erwartungen. Und ansonsten, das geht halt im Prinzip, ja, neues Modell und alles geht weiter wie gehabt. Und das
Also du
stellt.
meinst, es tut sich nichts, zum einen natürlich bei den Rückmeldungen, beim Feedback, beim Interesse an diesen neuen Modellen, aber du meinst auch inhaltlich tut sich da nichts mehr?
Nicht viel. Also von daher, es ist jetzt nicht,
Ah.
dass der große Sprung kommt, wo man denkt so, oh, das macht nochmal alles anders, nur weil da ein neues Modell drin ist. Es gibt immer die kleinen nuancierten Verbesserungen, die man dann auch vielleicht mal im Alltag merkt oder teilweise ja auch Verschlechterungen. Aber im Prinzip, allein ein neues Modell verändert erstmal nicht viel. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Das sehe ich auch so. Also ich habe jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, dass das 4.0 rausgekommen ist. Aber ich habe seitdem, seit es 4.0 gibt, nicht mehr das Gefühl, dass da irgendwas besser wurde. Es ist halt manchmal ganz angenehm, dass man jetzt ja mit 5 die Situation hat, dass er dynamisch mehr Zeit da rein investieren kann, über ein Problem nachzudenken, in Anführungszeichen, als als nur eine prompte, spontane Antwort zu geben. Aber was die Qualität der Antworten angeht, habe ich da jetzt keine Besserung mehr bemerkt. Ich hatte interessanterweise, ich hatte eine Frage, tut jetzt gar nichts zur Sache, wo er eine kleine Rechnung anstellen sollte. Da habe ich mich gewundert bei 4.0, ich hatte dem die einfach nur im Affekt gestellt, weil ich dachte, das kriegt er safe hin. Hat er nicht getan, hat er ewig um. Also egal wie oft ich ihn gefragt habe, egal wie viele neue Chats ich gestartet habe, es kam immer der gleiche Schwachsinn bei raus, also hat sich komplett verrechnet. 5.0 auch noch, 5.1 kriegt es jetzt überraschend ganz plötzlich, habe ich gerade noch getestet, hin. Ja, also vielleicht findet man da im Einzelfällen spezifisch dann doch Verbesserungen, aber es wirkt nicht mehr so im Großen, als ob sich da was tut.
Das ist der Eindruck, den ich auch habe, weil bei den Fangfragen, so dieses klassische, zähl mal die Erdbeeren etc., da merkt man,
Die Ehe ist in
genau,
Erdbeermarmelade.
dass er das auf alle Fälle besser wird. Oder halt bei solchen Logikaufgaben, dass da auf einmal mal geht, was vorher nicht gang. Aber so bei meinen Alltagssuchen, bei diesen Alltagsnutzung, da merke ich eigentlich keine großen Fortschritte. Und deswegen glaube ich, wird es auch im nächsten Jahr interessant, weil wir sind jetzt ins Zeitalter der Agenten gehen. Die sollen das Zugpferd werden und das wird jetzt wahrscheinlich das, was auf die Nutzer zukommt, ob sie wollen oder nicht. Denn Agenten sind ja im Prinzip,
James Bond.
James Bond, okay.
Ich kann jetzt ChatGPT als Auftragsmörder anheuern. Nee, erklär mal was genau. Was ist gemeint mit Agenten im Sinne von AI?
Also im Prinzip, Anthropic hat es mal beschrieben, Agenten sind KI-Modelle, die Tools nutzen. Also im Endeffekt ist bereits die Deep Research-Funktion von ChatGPT ist bereits Agent, weil er eigenständig eine Websuche verwendet, die Ergebnisse dieser Websuche auswertet und basierend auf diesen Ergebnissen weitere Websuchen startet, um im Endeffekt meine Anfrage so ausführlich und präzise und entsprechend meinen Vorgaben zu beantworten.
Genau, also dass diese KIs eben nicht nur mit uns chatten, sondern eigenverantwortlich, wenn man so möchte, nachdem man sie einmal angewiesen hat, Aufgaben erledigen. Sei das jetzt eine Recherche, wo sie sich dann selber damit beschäftigen und immer tiefer reingehen, oder sei es eine Kaufberatung oder vielleicht sogar, hey, kauf mir das, also, gibt es doch jetzt auch diese PayPal-Einbindung oder nicht?
Genau, PayPal kommt im nächsten Jahr dann. Und im Prinzip, da geht es dann schon wieder den nächsten Schritt, weil Computernutzung ist ein großes Thema, bei dem die KI-Firmen schon länger dran sind. Und das ist das, was Agenten künftig machen sollen. Die sollen zum Beispiel hat OpenAI das in ihrem Browser, in Atlas haben das drin. Microsoft plant dasselbe für Windows 11, dass ein Agent eigenständig den Computer verwendet oder eigenständig den Computer bedient, um bestimmte Aufgaben innerhalb dieser für Menschen optimierten Benutzeroberfläche zu erledigen. Und das klassische KI-Beispiel oder klassische Beispiel der KI-Firmen ist ja immer, die KI bucht eine Reise für dich. Das begleitet uns ja schon von der Anfangszeit und das soll jetzt dann wirklich damit funktionieren, dass man im Prinzip ausgeht, hey, ich will mit 4 Freunden, keine Ahnung, den Osten der USA erkunden und der bucht dann oder sucht dann was raus, fragt dann, ob das okay ist und macht dann im Endeffekt alles klar und bucht mir den günstigsten Flug und koordiniert das mit dem Kalender von mir und meinen Freunden, weil wir da alle da sein müssen.
Und das funktioniert einwandfrei.
Ja, total spitze, nicht. Die ganzen Agententhema ist ja im Prinzip etwas, was ziemlich in den Kinderschuhen steckt. Also zum Beispiel Leute, die die Tools von OpenAI benutzen im Chat, also ChatGPT-Agent, die den Browser nutzen. Im Prinzip, das Fazit ist immer, es ist eine Tech-Demo, mehr oder weniger. Man sieht, was es können kann, man sieht, was es macht, aber es funktioniert auf alle Fälle noch nicht auf einem Niveau, was in irgendeiner Form, ja, verlässlich ist oder dass irgendjemand sagt, hey, ich vertraue dem jetzt so sehr, dass der meine Kreditkarten oder meine Bankdaten eingebe und dass ich den einfach mal ein paar tausend Euro raushauen lasse, weil ich hier meine USA-Reise plane. Oder lass es ein paar hundert Euro sein, um meinen
Ja.
PC zu updaten.
Also du hattest ja damals, das ist inzwischen wahrscheinlich auch schon wieder vielleicht überholt, weiß ich nicht. Aber du hattest ja geschaut, was sagt denn ChatGPT bei einer Grafikkartenkaufberatung. Und da wurde ja auch sehr viel halluziniert teilweise. Aber das waren ja durchaus Ergebnisse, wo man gesagt hat, ja, im Großen und Ganzen, ha, okay, aber wenn man ins Detail ging, hat man da immer Murks gefunden. Und die Geschichte bei diesen ganzen KI-Diensten ist ja, das Fazit, auf das wir ja immer wieder gekommen sind, ist, es kann dann eventuell potenziell hilfreich sein mit ganz viel Konjunktiv, wenn man sich in dem Thema entsprechend gut auskennt und kontrollieren kann, was passiert, was die KI sagt. Weil man sonst in die Gefahr reinläuft, dass da halluziniert wird oder dass Blödsinn produziert wird und man das nicht nachvollziehen kann, man das nicht prüfen kann und dann sitzt man da und es baut sich eine Folgefehler auf Folgefehler auf. Und wenn man diesen ganzen Prozess, den die KI da durchläuft, jetzt eben ein Stück weit vom User entkoppelt, wenn man sagt, die arbeitet eigenständig, agentisch, dann ist das natürlich ein viel größeres Risiko, dass da eben etwas passiert, was nicht passieren sollte, ich das aber gar nicht mehr ja, in Echtzeit quasi sehe, da eingreifen kann, da korrigieren kann, sondern das Ergebnis eventuell dann als stiller Fehler in die Ausgabe weitergereicht wird. Und das dann nachvollziehen zu können, das ist ja dann irgendwo auch ein Stück weit ein Glücksspiel, ob das, was passiert, das ist, was ich möchte, oder eben was ganz anderes.
Genau, das sagen zumindest OpenAI und Microsoft, sagen jeweils, man kann den Agenten immer zugucken, wenn die den Computer steuern. Aber ehrlicherweise, wenn ich dem Computer zugucken muss, wie ich dem Agenten zugucken muss, wie er den Computer steuert, dann kann ich es auch einfach selber erledigen. Da habe ich da keinen Mehrwert von. Und das sind halt ein Haufen Probleme. A, diese Modelle können Fehler machen, es kann Probleme geben, ich muss den Anbietern vertrauen, was ich bei Microsoft und OpenAI jetzt auch nicht so aus dem Stand mache. Es gibt noch die klassischen KI-Sicherheitsaspekte wie Prompt Injection. Also die KI-Dinger sind von außen angreifbar. Also wir werden da eine sehr große Sicherheitsdebatte in den nächsten Jahren laufen. Und das Problem ist, wenn man diese Agenten auf dem noch größeren Maßstab skaliert, also sozusagen auf Unternehmensbasis einsetzen will, gibt es ja auch schon Probleme, die nochmal eine ganz andere Bandbreite haben. Das hat ja Anthropic mit ihrem Verkaufsautomatenstudio so schön untersucht, wo ein KI-Agent im Endeffekt den kompletten Verkaufsautomaten im Büro betreiben sollte. Also der sollte Ware nachbestellen, der sollte die Buchhaltung im Hintergrund machen und das Problem anders und mit Lieferanten Abkommen abschließen. Und das Problem in dem Fall war, dass die halt teilweise durchgedreht sind und sich dann irgendwie für einen echten Menschen gehalten haben und sich dann mit Leuten in Wirklichkeit treffen wollten und Probleme nicht eingesehen haben. Dann gab es noch, was Anthropic da im Kontext auch beschrieben hat, sind die ganzen Erpressungsversuche. Also das
Ja, und
KI-Modell.
die Performance dieses Automaten, also die wirtschaftliche Performance dieses Automaten, der betreut wurde, die war ja auch nicht so gut, ne?
Es
Oder haben
kommt
sie das
drauf an. Also
inzwischen?
der hat irgendwie in 10 Fällen hat er ein, zweimal sehr gut performt, dann viermal, fünfmal durchschnittlich und dreimal ist es in einer Katastrophe geendet. Und das Problem ist generell, dass die aktuellen Modelle noch Probleme in den Kontextfenstern haben. Also Kontextfenster ist der Bereich, wo man seine Eingabe macht und für die klassischen Nutzereingaben ist der enorme Spielraum, weil die können bis zu 1 Million Token und mehr verarbeiten, was man halt eigentlich nicht abdecken kann. Wenn man aber ein System am Laufen hat, wo permanent neue Daten reingeschoben werden, weil neue Verkäufe getätigt werden, weil die Buchhaltung erweitert wird, weil eine neue Abrechnung reinkommt, dann erreicht man irgendwann teilweise auch sehr schnell diese Kontextgrenzen. Und das Problem, was die KI-Modelle generell haben, wenn der Kontext voll ist, fällt hinten raus und das wissen sie einfach nicht mehr. Und dann steht man vor Problemen, weil dann alle Informationen nicht mehr verfügbar sind. Und das führte zum Beispiel beim Verkaufsautomaten dazu, dass das FBI rufen wollte, weil er eine Gebühr nicht zuordnen konnte und es da offensichtlich Betrugsfall gab. Problem, die Information, dass diese Gebühr rechtmäßig ist, stand sehr weit vorne im Kontext und war irgendwann aus dem Speicher des KI-Modells rausgefallen.
So, das heißt, wir haben jetzt einen Arbeitnehmer, der eine sehr wechselhafte Performance hat, ne? Der kann großen Mist bauen, der kann auch mal gut abschneiden, aber eventuell erpresst er die anderen Mitarbeiter, eventuell ruft er grundlos das FBI, weil er einen Fehler sieht, der da gar nicht ist. Ist das attraktiv für einen Arbeitgeber, so einen Arbeitnehmer einzustellen?
Für mich nicht. Aber,
ich würde auch sagen, nein.
Genau, aber das wurde ja schon für dieses Jahr das Jahr des Agenten ausgerufen und nächstes Jahr soll es dann wirklich das agentische Zeitalter starten. Ist zumindest das, was man hört, wenn man Big Tech folgt, also Microsoft, den Verantwortlichen bei OpenAI und so weiter, bei Google. Mhm. Aber das sind das, wo ich wirklich rätselratend davor stehe und nicht nachvollziehen kann, wie man die Produkte, die ja offensichtlich nicht gut sind, die offensichtlich nicht gut funktionieren, wie man das so einen Hype schüren kann und so eine Erwartungshaltung schüren kann, ja.
Na gut, also ich meine, um da jetzt vielleicht ein bisschen in den Gründen mal zu rühren, wir sind ja jetzt auf den Trichter gekommen, naja, was die Qualität der einzelnen Modelle angeht, was deren Kompetenz angeht, was deren Alltagsnutzen angeht, stößt man da wohl allmählich mit den bisherigen Technologien an der Decke. Also wir sehen, dass die Fortschritte zwischen den verschiedenen GPT-Varianten jetzt zum Beispiel immer kleiner werden. Und jetzt muss man natürlich dann irgendwie schauen, okay, aus Sicht der Unternehmen, wie kriegen wir da Wachstum hin? Ne? Wie können wir da für mehr Engagement sorgen? Wie können wir vielleicht den Nutzen dennoch steigern? Und wenn es nicht mehr über die Qualität der Modelle geht, dann muss es halt über die Integration und die Verbreitung der Modelle gehen. Und da ist der Weg, den Microsoft skizziert, natürlich nachvollziehbar. Also aus Microsofts Perspektive. Wahrscheinlich nur aus Microsofts Perspektive. Aber für die Nutzer ist das, glaube ich, eher so eine Geschichte, wo sie dann zwangsbeglückt werden.
Das auf alle Fälle. Wenn man so viel investiert, sollen es die Leute gefälligst ja auch nutzen. Und wobei, beim Agenten muss man sagen, Agentic Feature, also das ist jetzt nicht eine Geschichte wie Recall für Copilot Plus PCs, dass man es mehr oder weniger reindrückt, sondern, und dann erst zurückrudert, als es massive Kritik gab. Man muss sie ja wirklich aktiv in den Einstellungen aktivieren und das ist aktuell noch eine experimentelle Phase, aber das sind alles die Dinge, die nächsten Jahre kommen und mit denen man sich wahrscheinlich auch als Alltagsnutzer auseinandersetzen muss. Oder wo man irgendwann einen Button vor der Nase hat, der einen erstaunt darauf hinweist, was der Computer jetzt angeblich alles selber kann.
Also wenn es denn dabei bleibt, ne? Also zum Beispiel diese Geschichte, dass einem die E-Mails zusammengefasst werden, das ist ja, glaube ich, da muss man ja nichts anklicken, ob das passiert. Das passiert ja einfach so schon, oder nicht?
Genau, E-Mail-Zusammenfassung also, kriegt man so, zum Beispiel zumindest bei Apple in den Benachrichtigungen. Bei Google die KI-Zusammenfassung in der Suchmaschine, die AI, den AI-Overview. Also es wird vielen Bereichen, wo man KI bekommt auf einmal, wo man eigentlich sie selber gar nicht haben möchte. Was auch so der Trend sein wird, man hat als Nutzer eigentlich nicht immer die Wahl. Weil zum Beispiel, wenn ich ChatGPT verwende, ist das für mich die bewusste Entscheidung, ich verwende jetzt diesen KI-Dienst. Oder zum Beispiel, was ich auch ganz gerne mag mittlerweile, ist die Vision-Funktion bei Copilot beziehungsweise das Screensharing bei ChatGPT. Was ja auch alles den Vorteil hat, ich entscheide mich bewusst in diesem Moment, ich lese hier ein langes Dokument, ich will jetzt hier gezielt damit arbeiten, ich möchte, dass der KI-Assistent im Hintergrund läuft und dann dieses Dokument mit mir durchgeht und ich jederzeit Fragen stellen kann zu bestimmten, zum Beispiel bei einer KI-Studie zu Fachbegriffen, die ich nicht kenne oder wo ich nochmal eine Erklärung will, was das in diesem Kontext bedeutet.
Ja.
Das ist super und dann mache ich das aber auch wieder aus und das ist auch für mich das Risiko, okay, weil zum Beispiel meine WhatsApp-Chats werden dann nicht einfach mit aufgezeichnet.
Und du weißt auch, dass Fehler, wenn sie passieren, ne, also du hast einen Kontext, wo du weißt, in diesem Kontext können Fehler passieren, du bist darauf vorbereitet, dass eventuell Fehler passieren, du bist aufmerksam, du achtest darauf, du hast auch selber Expertise eventuell. Das heißt, du hast auch das Risiko einfach kontrolliert.
Genau, also ich bin da in meinem aufmerksamen Hirnmodus unterwegs und nicht in dem eher unterbewussten Modus, wo ich dann Sachen einfach mache und wo mir dann Sachen auch halt auch einfach durchrutschen, wo ich selber nicht richtig drüber nachgedacht habe, wo ich Sachen auch einfach mal hinnehme. Und ja, ich denke mal, das wird in den nächsten Jahren, gerade diese Agenten, was da kommt, das wird spannend zu beobachten sein, weil das Potenzial hat die Technologie auf alle Fälle. Also von dem, was sie versprechen, mir fallen auch sofort bei mir in meinem Arbeitsumfeld 5 Aufgaben ein, die ohne Probleme erledigen könnten, wo ich gerne einen kompetenten KI-Assistenten hätte, der das für mich macht, halt, wo ich sehr viel produktiver und sehr viel besser sein könnte, wo ich aber ab und zu noch mit Datenkernarbeit beschäftigt bin und deswegen.
Es sei denn, es gibt dann halt eben das Risiko, dass Fehler passieren. Ne? Also ich sehe das teilweise wirklich so ein Stück weit, also jede KI-Nutzung ist ja so ein Stück weit so ein Glücksspiel oder so eine Wette darauf, dass es schon stimmen wird, was da rauskommt. Aber die Garantie hast du ja nie. Und dann ist immer die Frage, okay, wie wichtig ist es, dass es richtig ist? Was ist das Risiko, falls es nicht stimmt, falls halluziniert wird, falls Falschinformationen kommen, falls Mist gebaut wird? Und wie schlimm ist es, das dann eventuell wieder auszubügeln, ne? Beziehungsweise, wie risikobereit bin ich denn jetzt in dieser Situation? Und wenn das Ganze in einem produktiven Umfeld agentlich genutzt wird, betrieblich, ist es natürlich ein ganz anderes Risiko, als wenn man im privaten Kontext hingeht und eine Frage stellt und sich dann eventuell bewusst ist, dass das, was daraus kommt, vielleicht nicht 100% für bare Münze genommen werden muss.
Genau, also ich finde, man merkt, dass die KI-Systeme aktuell eine Komfortzone haben, wo man die auch gut benutzen kann, wo das Halluzinieren auch ehrlicherweise weniger ein Problem wird. Also gerade bei so den Alltagsanfragen, die ich stelle, habe ich eigentlich mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür, dass das eigentlich meistens klappt. Ich merke, wenn ich bewusst an die Grenzen gehe oder bewusst ein bisschen rauskitzel, dass dann sehr schnell sehr holprig wird. Und ja, und man merkt ja auch teilweise auch das, was man hört dann teilweise gerade bei denen, wenn die Modelle lange nachdenken, wenn sie gründlich nachdenken, also zum Beispiel GPT-5 Pro, dass dann aus der Forschung auch teilweise die Rückmeldung kommt, dass dann sehr gute Ergebnisse erzielt werden, dass dann Sachen möglich sind. Aber ja, man muss halt im Kontext der KI-Modelle arbeiten. Und der ist, fand ich sehr interessant, über ein Zitat, was ich gestolpert bin, in einem Bericht, der wurde aus den 80ern zitiert, ein Ökonom. Also 80er Jahre, wenn das Zeitalter der Computereinführung, wo die Computer erstmals in die Haushalte gelangt sind und auf breiter Basis in die Unternehmen. Und dieser Ökonom meinte, die Computer finden sich überall, nur nicht in der Produktivitätsstatistik. Und es hat dem Bericht zufolge tatsächlich noch bis in die 90er, Ende der 90er gedauert, bis man wirklich die Fortschritte auch im Alltag bemerkt hat, also dass die Ergebnisse beim Arbeiten tatsächlich besser wurden. Und ich glaube, das ist auch so die Ebene, bei der wir uns mit den KI-Systemen bewegen, dass es wohl noch alles länger dauert als erwartet. Aber es
Also
irgendwann kommt.
ChatGPT ist für uns alle Neuland.
Ja.
Gut, das ist ja die eine Perspektive. Die andere ist halt die Perspektive, was kann man denn im Alltag, was können wir denn tatsächlich schon mit unserem Arbeiten dabei machen? Und ich glaube, da haben wir beide Ergebnisse gesammelt, wo wir versucht haben, auf KI, auf ChatGPT zuzugreifen, den einzusetzen in unserem produktiven Alltag, bei unserer Arbeit, und wo wir beurteilen können, kann er das oder kann er das nicht. Ich zum Beispiel gehe ja alle paar Monate oder wenn halt ein neues ChatGPT-Modell kommt, hin und schau mal, ob der Job, den ich hier bei Computerbase mache, eigentlich noch eine Daseinsberechtigung hat oder ob das nicht alles schon ChatGPT machen kann. Also wenn ich quasi hingehe und ihm ausführlich prompte, hey, du bist jetzt Redakteur bei Computerbase und du willst eine Newsmeldung schreiben zu dem und dem Thema und schreibe sachlich und mit Expertise und recherchiere gründlich und bleibe seriös, mache kein Aufregerthema daraus, bla bla bla, ich gebe ihm dann seine Quellen. Und dann soll er mal eine Newsmeldung schreiben. Und dann steuere ich auch nochmal nach und sage ihm, ja, jetzt bitte bisschen weniger amerikanisch, weniger Marketing-Wording, sondern bodenständiger und schau mal hier, da wiederholst du dich und da könntest du noch ein bisschen technischer drauf reingehen und hier hast du halluziniert, schmeißt das mal noch kurz raus und dann entsteht irgendwann nach ein paar Mal Ping-Pong hin und her ein Text, wo ich dann zähneknirschend sagen könnte, ja, okay, den könnte man jetzt veröffentlichen, aber ob ich das dann wirklich unter meinem Namen haben möchte, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und wenn ich dann aber auf die Uhr schaue, stelle ich fest, naja gut, jetzt ist so viel Zeit vergangen, da hätte ich das auch selber machen können, dann wäre es auch besser geworden. Und das ist im Endeffekt die Erkenntnis, die ich mit ChatGPT 3.5 hatte, die ich mit 4 hatte, mit 4.0, mit 5 und mit 5.1 genauso. Es ist nach wie vor kein Selbstläufer, dass ich ihm sagen kann, mach das mal und dann passt es. Das funktioniert nicht. Und dann könnte man sagen, ja, okay, das ist ja freigeschriebener Text zu einem aktuellen Thema, ist vielleicht schwierig, gerade auch auf Computerbase, wo es ja häufig so technisch-fachlich ist. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht in anderen journalistischen Bereichen anders aussähe. Ich will auch nicht abstreiten, dass er eventuell dann über den Text drüber lesen und ihn glatt bügeln kann oder so. Aber was das eigenständige Arbeiten, also das agentische Arbeiten im Endeffekt geht das für mich noch nicht auf, was ich da bisher nachvollziehen kann. Und ich
Das
glaube, du hast auch ähnliche Erfahrungen, Tests gemacht.
im Prinzip merke ich dasselbe halt, zum Beispiel bei mir im E-Mail-Verkehr, E-Mail-Schreiben. Da ist ja in Outlook mittlerweile viel drin, aber im Prinzip nutze ich es fast gar nicht, weil allein einen Prompt einzugeben, dauert meistens länger als die eigentliche E-Mail schreiben. Und allein diese ganze zwischenmenschliche Kommunikation, die ich im Alltag habe, wo ich halt grundsätzlich jemanden brauchen könnte, einen Assistenten, der mir da was abnimmt, der mal ein paar Sachen abklärt. Hier, ich habe hier drei Fragen offen, aber das kann er ja nicht machen. Ich muss dann selber den Telefonhörer in die Hand nehmen, zwei Leute anrufen, dann nochmal eine Mail schreiben, dann nochmal nachhaken, aufmerksam sein, dass ich da auch alles mitbekomme. Und dieses ganze Zwischenmenschliche oder dieses ganze Zwischenkommunikative, diese Zwischenebene, das funktioniert halt damit nicht. Und wenn er was zum Beispiel bei Mails nutzt, wenn ich jetzt eine Anfrage formuliere, zum Beispiel ich formuliere eine Anfrage im Rahmen des Glasfaserartikels, dazu sagen, hier streich das mal glatt oder mach das mal ausführlicher oder hast du noch Ideen für zwei weitere Fragen? Sowas geht, aber das ist ja dann auch eigentlich nochmal extra Arbeit. Also dadurch werde ich im Endeffekt nicht produktiver. Was auch sehr gut geht, ist halt Rechtschreibkontrolle, weil du zum Beispiel auch sehr gezielt eingeben kannst, wie du deinen Stil hättest. Also zum Beispiel Streichadjektive, kein Nominalstil, all solche spezifischen Anforderungen. Formuliere die ganzen Sätze möglichst im Aktiv. Das sind ja Sachen, die halt sehr journalistisch sind, von den Anforderungen her, wo ich aber auch länger an einem Prompt gearbeitet habe und im Endeffekt habe ich mir dann einen aus dem Netz besorgt, der da sehr ausführlich ist, wo auch Leute sehr viel Arbeit reingesteckt haben, damit da im Endeffekt ein gutes Ergebnis rauskommt. Aber im Endeffekt ist es ja nicht mehr, ich gebe den Text in ein Chatfenster ein und sage dann, okay, hier, jetzt mach was damit, sondern im Prinzip ist es ja ein Programm, was ich starte und wo ich dann meine Eingabemaske reingebe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Redigierprogramm hätte, in Word zum Beispiel, wo ich dann sagen könnte, okay, und jetzt lass da einmal meinen Prompt durchlaufen, wäre es einfacher für mich. Also dieses Chat-Interface hält mich eigentlich in vielen Dingen oft auf, wo ich denke so, ich hätte jetzt eigentlich gern nur einen Button, den ich drücken kann.
Also vielleicht doch der Agent, der schon alles, was bis zu diesem Knopfdruck passiert ist, mitverfolgen konnte. Naja.
Genau, und erkennt, ich gebe ein paar Stichworte rein, der schreibt dann in den News für mich und tut sie auch noch direkt ins CMS von Computerbase reinladen. Steffen wird begeistert sein, wenn da ein Agent sich in seinem System rumtreibt.
Oh Gott. Ha, die andere, ein anderer Aspekt neben so einem produktiven Einsatz ist, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, ChatGPT in der Lehre. Ich krieg das ja, leider live mit, was an den Unis passiert, was Studenten angeht, die das Denken zu Hause auslagern an ChatGPT. Und das, wir hatten darüber schon gesprochen, dass das in diesem Programmierung 1-Modul im ersten Semester Informatik zu Problemen führt und die Durchfallquoten in Klausuren nach oben geschossen sind, weil man zu Hause sich nicht mehr vorbereitet hat, sondern die Hausaufgaben von der KI hat erledigen lassen. Dieses Semester kriege ich es mit, dass das sogar im Master, also im Masterstudium, wo man ja eigentlich denkt, die Leute, die bis hierhin gekommen sind, die sollten eigentlich ständig arbeiten können und wissen, dass sie sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Aber auch hier ist es jetzt so, dass ich ein Tutorium führe, wo ich jede Woche wieder, wenn ich in die Runde frage, ob man die Abgaben, die man getätigt hat, mir erklären könnte und mir aufzeigen könnte, warum und wie man da gerechnet hat und oder warum man den Algorithmus so formuliert hat, warum man das so implementiert hat, den Code, dass ich da auf in schweigende und beschämt wegschauende Gesichter blicke, weil ich mit ChatGPT erarbeitet wurde. Also das ist ein Problem, egal wo ich mit Professoren spreche oder mit anderen Tutoren, mit Kollegen. Das berichtet jeder in irgendeiner Art und Weise von, dass es nach wie vor ein Problem ist, wie man damit umgeht, dass das Übungen, die zu Hause gemacht werden, eigentlich nicht mehr in irgendeiner Art und Weise sinnvoll bewertet werden können. Und der Zwischenstand wäre, es gibt weiterhin keine Lösung dafür. Also außer halt, dass es diese Formate nicht mehr gibt in dem bewerteten Kontext, ne? Also das wird dann halt nicht mehr bewertet. Oder was ein Kollege macht, ein anderer Tutor, da muss man die Projekte, die man zu Hause gemacht hat, vorstellen und er killt einen dann mit Fragen. Und wenn er merkt, dass man keine Ahnung hat, weil es offensichtlich ChatGPT war, dann hört er nicht auf, einen zu grillen, sondern führt einen so richtig vor. Aber was da eine sinnvolle Bewertung angeht, denn wie weist man den Leuten das nach, dass es tatsächlich ChatGPT war, gibt es nichts und da schneidet sich nach wie vor jeder ins eigene Fleisch aktuell. Und ich glaube, das ist auch generell einfach so, dieses Versprechen der KI ist halt immer, hey du, na, theoretisch müsstest du jetzt denken für diese Aufgabe, aber wie schön wäre es denn, wenn du nicht denken müsstest? Ne? Lass das doch mich machen. Und dieses Versprechen ist wirklich ein Pakt mit dem Teufel.
Und das ist auch so ein bisschen das Skurrile. Und ja, im Vorfeld hast du ja auch auf diese eine bekannte Studie hingewiesen, noch, die im Endeffekt untersucht hat, was im Gehirn der der Rezipienten passiert. Und hat man halt geschaut, okay, Leute, die jetzt irgendwie ein Buch lesen, die haben hohe Hirnaktivität, Suchmaschinennutzer ist es schon weniger. Und wenn du ChatGPT nutzt, um eine Aufgabe erledigen zu lassen im Endeffekt, ja, dann hast du ja praktisch keine Hirnaktivität. Und ja, das war halt im Prinzip, die Studie hat ja besagt, wer abschreibt, der passiert nicht viel im Kopf, der lernt nichts. Und das ist ja genau das, was du jetzt auch beschreibst. Die Leute im Endeffekt, was sie ja machen, was wäre früher einfach abschreiben gewesen. Nur halt in einem Kontext, der
Ja,
individualisiert, nur wenn man eine individuelle Antwort erhält und der sich kaum nachweisen lässt.
ja. Ja, also vor allem rutscht man da halt, das ist halt ein slippery slope, wenn man anfängt, ChatGPT zu verwenden, von wegen, ich habe hier eine Frage zu meiner Aufgabe. Okay, dann beantwortet er die Frage und wahrscheinlich greift er schon auf die komplette Lösung vorweg, wenn man nur nach einer Teilantwort sucht, weil die Modelle halt einfach alles ausspucken, was sie dazu ja, ersinnen können. Und dann fragt man vielleicht beim nächsten Mal direkt mehr. Und dann liest man sich nur noch das durch, was ChatGPT gemacht hat und denkt sich, ja, passt, dann schreibt man das vielleicht noch ab. Irgendwann ist man so weit, dass man sagt, ja, warum soll ich das selber machen? Ich nehme einfach die Ausgabe von ChatGPT, copy-paste die, gebe das ab. Und dann
Mittlerweile
hat man
gibt's
sich gar
sowohl
nicht mehr damit befestigt, ne?
ja. Und mittlerweile gibt's ja sowohl bei ChatGPT als auch zum Beispiel bei Gemini den Study Mode, wo man dann nicht direkt die Antwort bekommen soll, sondern gezielt durchgeführt wird, mit Kontext ist. Man kann Quizfragen dazu erstellen lassen. Also es soll eine didaktische Lernumgebung geschaffen werden, die einem, womit einem das KI-System hilft, wirklich mehr zu lernen als ohne, weil man mehr Kontext hat, weil man tiefer und einfacher in das Thema einsteigen kann, weil man einen begleiteten Lernassistenten hat. Und so Studien ergeben ja auch, dass es tatsächlich, also die KI didaktisch sinnvoll verwendet wird, dass es dann sogar einen leichten Vorteil haben kann.
Also ich sehe das Potenzial, ne? Also in der Theorie bin ich da auch dabei, das könnte man super verwenden, um die Lehre zu verbessern. Und die würde daran gewinnen. Aber die Praxis, die ich bisher mitbekomme, ist, dass man es sich halt bequem macht, wenn man es sich bequem machen kann und dass es halt ein schädlicher Einfluss ist. Also ich glaube, ich könnte da ziemlich durch die Reihen fragen, an der Uni, die allermeisten würden sagen, bisher hatte KI da einen schädlichen Einfluss auf die Qualität der Lehre, beziehungsweise auf das, was die Studenten halt eben mitnehmen im Laufe des Studiums.
Das System, langsam wandelndes System muss sich sehr schnell anpassen, denn man muss es halt immer nochmal vor Augen halten, dass es einfach nur 3 Jahre sind. Was da auf den Kopf gestellt wurde, das ist im
Ja.
Prinzip so ein komplettes Format, was über Jahrzehnte und fast Jahrhunderte etabliert ist. Also dieses zu Hause einen Test schreiben oder zu Hause eine Hausarbeit machen, die man schriftlich festhält und die ist dann eine Notung, dass das auf einmal nicht mehr funktioniert.
Ja. Ja, also ich meine, es hat halt, also darauf wird sich halt eingestellt. Es ist ja nicht so, als würden die da zusehen und sagen, ja, wir sitzen das einfach bis in aller Ewigkeit aus oder das wird sich irgendwann wieder ändern oder so. Aber man geht ja aktiv hin und sorgt irgendwie dafür, dass entweder diese Hausarbeiten zwar verpflichtend sind, aber nicht mehr benotet sind. Ne? Also jetzt im Kontext des Studiums der Uni. Dass man diese Projekte vorstellen muss, ich habe es eben schon erwähnt. Oder es gibt auch Professoren, die dann sagen, naja, ich erwarte jetzt halt, dass alle KI nutzen. Also werden die Projekte, die man zu Hause erlegen muss, entsprechend schwerer, umfangreicher, komplexer, sodass es entweder auch mit KI noch eine Herausforderung ist oder aber ja, KI daran scheitert, weil es halt einfach zu komplex ist und man zu viel beachten muss, was die KI nicht hinbekommt. Was dann natürlich dann auch wieder für die Studenten blöd ist, die die KI gar nicht genutzt hätten, weil die jetzt dann plötzlich darauf angewiesen sind, sie eventuell dann doch zu nutzen, wenn die Aufgabe dafür konzipiert ist. Ja. Es hat da Seiteneffekte. Ich weiß nicht, was die ideale Lösung ist, aber bisher Nachteile überwiegen.
Aber zumindest Zukunftsaussichten sind, dass es mal besser werden könnte. Und das ist ja das, was wir in vielen Bereichen einfach sehen.
Das ist Versprechen, ja.
Es ist ein ganz großes Versprechen. Hast du noch Punkte, Fabian?
Ich glaube, wir drehen uns dann auch im Kreis, wenn wir über das Thema tot diskutieren. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das ist durchaus allgegenwärtig, also offensichtlich leider, möchte man eventuell sagen, aber auch in der Debatte ja, wo wir am Anfang angemerkt haben, ich glaube, wir machen da nicht mehr wirklich Fortschritte, was die Modelle angeht, die werden nicht mehr viel besser. Ich glaube auch, dass die Debatte da inzwischen an einem Punkt an ist, wo man nicht mehr unbedingt neue Erkenntnisse gewinnt. Das, was wir hier gesagt haben, was wir vor ein paar Monaten gesagt haben, das ist ja quasi, sind ja quasi deckungsgleiche Schlussfolgerungen. Und abzuwarten, was bei den KI-Agenten dann tatsächlich bei rumkommt, also dem kann man ja jetzt nicht vorweggreifen. Aber ich befürchte, wir werden da eventuell, wenn wir in dem Jahr drüber reden, wieder sehr ähnliche Schlussfolgerungen ziehen und uns auf ein ähnliches Fazit einigen können. Aber vielleicht werden wir ja auch überrascht werden.
Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen im Prinzip einfach als Beobachter, was Microsoft mit Windows vorhat, wo das hinführt und ob das funktioniert. Denn das ist ja gerade im Windows-Kontext das Absurde, wie viele Probleme es gibt, wie viel Ärger es gibt oder wie viele Probleme Microsoft da derzeit hat und was es alles an Fehlern und unmöglichen Fehlern gibt. Und dann packt man da noch so einen Agenten mit rein und ja, wild. Spannend zu beobachten, aber ich glaube, wer da wirklich dieses KI-Zeug nicht sehen will, wer da wirklich keinen Bock drauf hat, der sollte sich wirklich früher oder später lieber um mal mit Linux auseinandersetzen.
2026 wird das Jahr des Linux-Desktops.
Das ist
Ganz sicher.
das Versprechen des KI-Zeitalters.
Ja, also das wäre ja vielleicht mal eine positive Nebenwirkung des Ganzen. Ne? Man darf ja wohl noch träumen. Nee, es ist, ja, also man kann da bestenfalls skeptisch in die Zukunft sehen, würde ich sagen.
Gut.
Aber, wo man sich definitiv keine Sorgen machen muss, ist, dass es nächste Woche auch wieder eine schöne Episode CB-Funk geben wird. Und Jan ist ja heute jetzt nicht dabei gewesen, diese Episode. Gerüchten zufolge liegt es daran, dass er mit einem großen, schweren Sack durch den Schnee stapft. Und anderweitig unterwegs ist. Näheres dazu gibt es dann eventuell am Wochenende auf Computer Base. Wir haben da ja eine Tradition zum Nikolaustag. Gut, dann bedanke ich mich noch einmal bei dir abschließend, Andi, dass du dir Zeit genommen hast heute für diese Episode CB-Funk, dass wir zwei deiner leidenschaftlichen Themen, die du auch auf Computer Base immer ja, konsequent seit Jahren beackerst und berichtest, dass wir die hier aufgreifen konnten.
Sehr gerne.
Und ich wünsche euch, liebe Zuhörer, dass ihr gesund bleibt und wir uns nächste Woche wiederhören. Tschüss.
Tschüss.